Bank Austria Kunstforum. Die Podcast-Reihe des erfolgreichsten Ausstellungshaus Österreichs. Präsentiert von Manfred Horak. Sonst nix, drum hab ich gern ein gutes Papperl, liebe Herren. Zum Gabelfrühstück gönn ich mir ein Teller Fleisch, ein Krügel Bier. Schieb an und ab ein Gulasch ein, kann freilich auch ein Bruckfleisch sein. Ein saftiges Beinfleisch, nicht zu fett, sonst hat man zu Mittag sein Gfrett. Dann mach ich, es ist eh nicht lang, mir auf Mittag mein Gesundheitsgang. Geh über den Kram, den Kohlmarkt aus, ins Michaeler Bierwirtshaus. Ein Hühnersuppal, tadellos. Ein Beefsteak in Madeira-Sauce. Ein Schweinsbörkel, ein Rehragout. Omelettes mit Champignon dazu. Hör noch ein bisserl Kipfelkoch. Und allenfalls ein Tortel noch. Zwei Seitel Göss. Zum Trinken mag ich nicht viel nehmen zum Mittag. Ein Flascherl Gumpholz, nicht zu kalt, und drei, vier Glaserl Wermut halt. Damit ich's recht verdauen kann, zünd ich mir mein Trabuckerl an. Lehn mich zurück und schau in Höhe, bevor ich auf mein Schwarzen geh. Wenn ich dann heimkomm, will ich Ruh, weil ich ein Randl schlafen tu. Damit ich mich von 2 bis 4 die Decken über rekriere. Zu Jausen, geh in die Stadt und schau, wer schöne Stötzen hat. Ein kaltes Ganserl, jung und frisch, ein Neuzerl Kas, ein Stückel Fisch, weil ich so früh am Nachmittag nicht schon was Warmes essen mag. Am Abend muss ich ihnen sagen, esse ich gern leicht, wegen mein Morgen. Hirn in Aspik, Kalbsfrikassee, ein kleines Züngel mit Püree, verschiert und hin und wieder wohl zum Selbfleisch Kraut, zum Ramsteak Kohl. Ja, später dann, beim Wein zur Not, ein nett garniertes Butterbrot. Dams nicht, ich könnte ein Fresser werden, ich hab sonst nix, drum lebe ich gern. Kein Haus, kein Auto, nicht einmal ein Quer im Überrumpelungsfall, wenn nicht das bisschen Essen wär. Stimme des Volkes.
Thanks, deswegen haben's nix, lieber Herr.
Wir essen, um zu leben. Manchmal still und heimlich, manchmal vor Verdruss, man denke nur an Elvis Presley, oder einfach aus Langeweile, wenn einem fad ist und glaubt, sonst nichts zu haben, wie jene soeben gehörte Figur, die Josef Einheber als der Phäake übertitelte. Dieses Volk von Seefahrern aus der griechischen Mythologie wurde bei Homer als ein gastfreundliches Volk beschrieben. Die Phäaken konnten nämlich ein glückliches und sorgloses Leben führen, da Kerkyra in der Antike eine sehr fruchtbare Insel war, auf der alles in Fülle wuchs. Hinlänglich bekannt ist natürlich auch, dass ein optisch ansprechendes Essen noch mehr Appetit macht. Und genau diesen bekommt man auch beim Rundgang durchs Bank Austria Kunstforum bei Besichtigung der Ausstellung Augenschmaus – Vom Essen im Stillleben. Ein Ausstellungstitel, der nicht von ungefähr kommt, denn die Ausstellung zeigt einen umfassenden Querschnitt der einst gering geschätzten Gattung Stillleben. Gering geschätzt, obwohl sich die Stilllebenmalerei zu allen Zeiten wegen ihrer Illusionskraft großer Beliebtheit erfreute und zum begehrten Sammler- und Luxusobjekt wurde. In der Ausstellung sehen wir Exponate von großen Meistern wie Van Gogh, Picasso, Boldini, Braque, Cézanne, Attersee, Hirst, Lasnik, Kokoschka, Renoir, Spöri, Waldmüller bis hin zu Warhol und noch viel mehr. Gezeigt werden natürlich auch das Vorbild der späteren Surrealisten Archimboldo sowie der Pionier der holländischen Stilllebenmalerei Peter Erzen. Nicht zu sehen, dafür jetzt zu hören, gibt es ein Wiener Lied, das tatsächlich den Titel Stillleben trägt. Es ist dies ein Lied in der Version vom Kollegium Kalksburg. Das Lied selbst stammt vom Volkskünstler Franz Mika aus Wien Favoriten, der vor allem in der Zwischenkriegszeit seine größten Erfolge feierte. Seine Texte sind geradlinig, proletarisch, unsentimental und oft sehr direkt erotisch. Was Erotik mit Stillleben zu tun hat? Der zur Ausstellung gehörende Katalog, erschienen im Prestel Verlag, gibt darüber Auskunft, und zwar im Beitrag Der Genuss, die Philosophie und das Niedrige von Robert Pfaller. Darin erfahren wir, was Sigmund Freud über den menschlichen Sexualtrieb bemerkte, und darin erfahren wir Hintergründe über Sprichwörter wie Liebe geht durch den Magen, aber auch über die Bedeutung des Vernaschens. Und, so schreibt Pfaller, nicht nur das Sexuelle, aber sondern auch andere Formen des Wohlgefallens scheinen vom Nahrungsgenuss beeindruckt. Zum Beispiel das ästhetische Urteilsvermögen bzw. der Sinn für das Schöne. Darum wird dieses, verräterischerweise, mit dem Namen Geschmack bezeichnet. Gar nicht so unberechtigt erscheint darum die kühne These des Philosophen Epikur. Ursprung und Wurzel alles Guten ist die Lust des Bauches, auch das Weise und Überfliegende bezieht sich nur auf diese. Und somit kommen wir nun zum genuinen Genuss, den Unterschied zwischen Stilllebenmalerei und Stilllebenmusik kennenzulernen.
In der Früh um halb neun liegt im Bett die Freundin wie, scheint die Sonne ins Kammerlein, ohne Sorgen schlummert sie. Smiederleberl hängt am Kastel, Schlüpferhosen liegt am Tisch, oft hat er wieder Puderquastel und ein Schwammerl aus Pavis. A Bursch schwimmt mit 17 Löcher und am Bett a weißer Topf und die Zandeln in am Becher, am Fensterweber hinkt der Zopf. Auf dem Tisch in einer Floschen steckt der Opfer Kerzel drin. Jeder nehmen Liedertaschen und ein Pixel Vaselin. Auf ein Kosten mit zwei Haxen plant eine alte Gipsfigur. Jeder nehmen Schnitzelpraxen und ein Wunder Schwätzer Uhr. Und die Uhr macht dicke Tage, alles wann sagen, wollt ma wie. Erst wo bleibt denn het der Lake, mitten da nicht gespannt, Parapli.
Aus Wien kommt nicht nur das Lied Stillleben, sondern in Wien lebt auch Barbara Sterntal, die Autorin vom Textbildband Coffee to Stay, die schönsten Cafés in Europa, erschienen im Christian Brandstätter Verlag. Mit ihr besuchte ich die Ausstellung Augenschmaus vom Essen im Stillleben und mit ihr unterhielt ich mich nach Begehung der Ausstellung über ihr gemeinsam mit Fotograf Harald Eisenberger realisiertes Buch, das sich in erster Linie der exklusiven Innenarchitektur von Kaffeehäusern, deren Ästhetik, Funktionalität und Behaglichkeit annimmt. Der Weg von der zeitlosen Innenausstattung eines Kaffeehauses zur Stilllebenmalerei war dabei gar nicht mal so weit, wie man vermuten möchte. Zunächst unterhielten wir uns aber über den musealen Charakter eines Kaffeehauses, verglichen mit dem musealen Charakter eines Museums. Und, interessant, die Begrifflichkeit der Erotik tauchte auch in unserem Gespräch auf.
Das Museale natürlich, weil sowas, das Sie gerade zufällig aufgeschlagen haben, das Petrocchi in Padua, das ist natürlich ein Museum. Das ist von seinem ganzen Ansinnen her ein Museum. Ich meine, ein Kaffeehaus, das aus drei Räumen besteht, die den italienischen Staatsfarben entsprechen und wo ein Raum immer noch der dazu da ist, so wie es ursprünglich vom Erfinder dieses Kaffeehauses gedacht war, dass dort Menschen hineingehen, nur um sich aufzuwärmen und sie müssen dort nicht einmal was bestellen. Da lacht wieder mein soziales Herz unglaublich, weil das finde ich find sowas super. Das schaut das zum Teil aus, wie wenn diese klassizistischen Geschichten sind oder auch dieses Budapest oder das New York. Weil das ist natürlich ein genialer Raum mit diesen Säulen, diese Porphyrsäulen und das ganze Fülle Gold und die Fresken an der Decke. Also da kann man sie kaum satt sehen und es hat einfach was. Die Atmosphäre, da trägt sich irgendwas drüber, was einen dazu bringt, dass man sich eigentlich ganz wohl fühlt. Und dann gar nicht wie im Museum, also es nicht berühre mich nicht, sondern das ist durchaus was, was man, vielleicht ist das auch die Erotik am musealen Kaffeehaus, dass man nicht sein muss wie im Museum, sondern sich hinsetzen darf, die Dinge auch angreifen darf. Mag sein.
Hat ein Museum so zu sein, wie es ihm ist, dass ihm einfach nur Bilder hängen und sonst nichts drinnen, also manchmal hat Sitzgelegenheiten, aber sonst gibt es nicht.
Ja, das ist die Frage, weil ich habe Ihnen zuerst, als wir uns unten in der Ausstellung dieses Spörri-Fallenbild anschauen, habe ich Ihnen erzählt von dem Park in der Toskana von Spörri. Das ja im Wesentlichen ist das ja auch ein Museum unter freiem Himmel. Sowas finde ich schon wahnsinnig attraktiv. Das kriegt dann noch eine zusätzliche Sinnlichkeit über Gerüche und Geräusche und der Boden unter den Füßen. Also man berührt die Dinge ganz anders und lässt sich auch anders berühren als in einer Situation in einem Museum, wo man wirklich durchgeht und sich die Dinge frontal anschaut. Also ich glaube, dass zum Teil die Museen auch über die Architektur dann leben. Das fällt mir ganz stark auf, zum Beispiel beim Essel, wo ich die Architektur für extrem gelungen halte. Das ist sehr, sehr schön vom Licht her, wie das einfällt. Also. Und dann gibt es auch sowas wie, in Florenz habe ich das einmal gesehen, da ist dem Marino Marini, diesem Bildhauer, eine alte Kirche, romanisch glaube ich, da haben sie einen Architekten reinlassen, der das ein bisschen modern umgebaut hat. Das ist dann schon super. Ne? Also, da hat man diesen alten, uralten Raum aus dem 12. Jahrhundert oder so, aber alles offen und dann kann man diese riesenhaften Skulpturen also von den Galerien aus mehreren Ebenen anschauen und auch rundherum. Also das klassische Museum, so wie Unterrichtsstunde oder Guckkastenbühne beim Theater, also frontal, ist natürlich schwer. Es ist schwer möglich, es in mancherlei Hinsicht, weil wie will man die Uffizien anders machen oder das Kunsthistorische Museum anders, also mir fällt jetzt auch nichts ein und so. Aber wenn manche eine andere Variante finden, dann kann das manchmal schon eine tolle Sache sein. Für die Kunst und für mich als Betrachter.
Wie bewerten Sie das Kunstforum?
Das ist ein tolles Haus. Also ich mag es sehr gern. Ich gehe immer wieder gerne her, mir anzusehen, was gemacht ist, was gemacht wird. Ich finde immer bei dieser Ausstellung wieder wunderbar, dass das nicht chronologisch geordnet ist, sondern dass diese Seele thematisch geordnet sind, womit man auch innerhalb eines Raumes die Kunstentwicklungen sieht, Zeitunterschiede sieht. Also das sind die Eindrücke, sind dann schon sehr vielfältig. Also das ist auch etwas, wo ich finde, dass man mehrmals in eine Ausstellung gehen kann. Weil sonst sagt man oft, man geht einmal durch und danke. Aber wenn das so, also wenn sich die Kuratoren schon beim Hängern wirklich was überlegen, was ein bisschen außerhalb des üblichen und außerhalb der herkömmlichen eingefahrenen Schienen ist, dann geht man auch öfter rein. Und das finde ich ist auch gut so, weil es einfach einen anderen Zugang bringt. Einen spannenderen, und man denkt nämlich selber, man lässt sich dann nicht nur berieseln, ein Bild nach dem anderen, sondern es kann auch der Nicht-Kunsthistoriker, der noch nie in seinem Leben sich damit beschäftigt hat, einen Text über ein Bild verfassen zu müssen, kann dann sich Sachen dazu auf eine ganz andere Art überlegen, weil er dann sieht, aha, mit Perspektiven, mit Flächen, mit Licht. Wir haben beide unten festgestellt, wie toll die mit Licht zum Teil umgehen. Und das sieht man dann auch. Ne? Also das Pastellige der 20er, 30er Jahre gegen diese chiaroscura Sachen aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 17. Jahrhundert, ist toll. Und das, wenn das nebeneinander hängt, wird es viel augenfälliger.
Was glauben Sie, wann die Intention vom Stillleben bei manchen, wie bei Waldmüller zum Beispiel oder so, warum hat der den Weintrauben so gemalt, wie er sich gibt?
Ich habe keine Ahnung, vielleicht war er einfach irgendwo in den Weinbergen Niederösterreichs unterwegs, zur Zeit der Weinlese, und hat sich den Bauch mit Weintrauben vollgeschlagen und gewartet, dass der Sturm kommt, also der Sturm zum Trinken langsam kommt, oder halt einmal der Most. Ich weiß es nicht, vielleicht waren es auch Etüden, Fingerübungen, um mit Licht und Kleinteiligkeit umzugehen. Ich kann nur spekulieren. Ich spekuliere gern, und dann können wir Geschichten erfinden. Wenn der Waldmüller irgendwo gesessen ist auf einer Holzbank in der Septembersonne, Altweibersommer, und einen Weintrauben, also irgendeine Holzschale hatte mit diesen Weintrauben und auch mit diesem Messer, mit dem das abgewehrt, das lag ja auch auf dem Bild. Und sie gedacht hat, bevor das jetzt gepresst wird, halte ich es fest.
Bei Warhol ist, was denn glaubst du, ja, Persiflage dann auf die Werbung?
Ich glaube, er hat das persifliert, die Werbung. Ich merke immer, wie viele Detailkenntnisse der Kunst einem dann letztlich fehlen aus dem FF. Ja, es sind ja alles Ikonen mittlerweile. Man denkt ja, zum Beispiel über die Warhol-Bilder, mir geht es zumindest oft so, ich denke über das gar nicht mehr gesondert nach, weil das ist etwas, was so, das ist so vielfach reproduziert, also wenn man da noch vom Auratischen des Kunstwerks sprechen möchte, weiß ich nicht, wie das gelingen soll. Also mit dem eben die Reproduzierbarkeit. Das ist so vielfach reproduziert, dass man eine gewisse Virtuosität bewundert. Und ich mag das natürlich schon ganz gern, wenn Kunst dann auch witzig ist. Das ist, unterstelle ich ja auch ein bisschen dem Spöri, dass das schon auch alles Witz hat. Also dass das nicht bierernstes. Und wir verfolgen, glaube ich, bei Malerei schon sehr leicht, und dass wir das alles so ganz ernst nehmen. Wir haben das auch gelernt von den Kunsthistorikern, dass das alles sehr ernsthaft ist. Also ich habe dann schon ganz gern, wenn das so ein bisschen Witz auch dabei ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass die es ja auch lustig hatten.
Also man hofft es halt.
Man wünscht es ihnen eigentlich.
Ja. Die Fotografien in Ihrem Buch,
ja.
Ist da auch irgendwie so ein Stillleben? Gedanke dahinter?
Der Gedanke war, dahinter war, wobei ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, was sich der Harald Eisenberger jetzt im Detail in seiner großen Virtuosität bei den Bildern gedacht hat. Der Hintergrund hier war, den puren Raum zu zeigen. Deshalb findet sich in diesem Buch ja auch kaum ein Mensch auf einem Foto, weil wir eben die pure Architektur oder die pure Innenarchitektur zeigen wollten. Das heißt, und das war letztlich auch die Herausforderung für den Harald, diesen Raum einzufangen.
Ja, aber eben dadurch, dass ja die Menschen fehlen und auch die Bewegung
ist dadurch fehlt, ist es ja quasi ein Stillleben.
Ja.
Also eben ein räumliches und kein nicht mit irgendwelchen verderblichen Gütern, weil auf Stillleben sind ja doch immer irgendwie so Nahrungsmittel drauf, die so auch kaputt werden können.
Naja, ja, mit wenigen Ausnahmen wie hier.
Die Torte, die wird auch nicht ewig halten.
Ja, wahrscheinlich.
Außer man macht sie auf Japanisch.
Das Stillleben selbst ist ja auch sehr, dadurch, dass es eben keine Message in dem Sinne hat, es zeigt über etwas. Ne? Und nun gibt es ja auch in der Literatur immer wieder Beispiele, wo versucht wird, eben so zu schreiben, wie eben die Stilllebenmaler gemalt haben, zu beschreiben, ohne Emotionen zu zeigen, sozusagen.
Ja, Reportage ist eigentlich das Darstellen von Sachverhalten, ohne persönliche Meinung reinzubringen. Wobei, das halte ich für eine Flause. Ich glaube nicht, dass man etwas beschreiben kann, weil sonst wäre ja eine Maschine. Ich kann ja nicht über etwas schreiben, wo ich so gar kein Gefühl dazu habe oder gar keine, also irgendeine Form von, ich kann unvoreingenommen sein, aber über eine sinnliche Wahrnehmung, die geht ja sofort in die andere, also aus der körperlichen Ebene auch in eine seelische Ebene rein. Also das ist so, wie in einem Raum, fühle ich mich wohl oder fühle mich nicht wohl. Das ist eine seelische Wahrnehmung, das ist nicht mehr nur die rein, also nur die reine Sinneswahrnehmung des Auges, der Nase oder dessen, wenn ich was angreife und die Oberfläche vielleicht nicht angenehm ist, sondern das ist ja ein Gefühl, reines Beschreiben, ohne etwas dabei zu fühlen, halte ich, also ich spreche jetzt vielleicht ein großes Wort locker aus, aber das halte ich für etwas, das mit einem gewissen Maß an Selbst Täuschung zu tun hat.
Aber ist das dann nicht das Stillleben selbst auch? Eine Selbsttäuschung? Wenn man
wieso? Nein. Nein, das stellt er
ja
dar.
Emotionen werden ja nicht dargestellt bei Stillleben.
Ja, aber es gibt Licht und es gibt weniger Licht und es gibt ein, es kann, also da steckt ja auch irgendwas, ich empfinde ja auch was, wenn ich mir das Bild anschaue. Ne? Bei einem Bild graust man eher davor, weil da irgendwie ein aufgeschnittener Ochs liegt. Das kann man, natürlich kann man das darstellen, aber schon die Darstellung selber beinhaltet ja auch irgendeine Form von Empfinden, dass der Maler, warum er dieses Sujet ausgewählt hat. Ich glaube, alles, was in irgendeiner Form kreativ geschaffen wird, hat immer was mit der Empfindung dieses Menschen, der es schafft, zu tun. Weil sonst wäre es eine Maschine, das wäre auch wahnsinnig traurig. Also da wird man ganz kalt, wenn ich mir überlege, man kann etwas also kreativ machen und es ist kein Gefühl dahinter, es ist nicht irgendeine Form von emotionalem Behagen oder auch Missbehagen, auch wenn es Missbehagen ist, dabei, sondern es ist nur kalt. Aber das ist mir zu theoretisch. Das widerspricht für mich einfach dem Menschsein an sich. Das finde ich von der Idee her nicht unkomisch, also so einen ganz normalen Gasthaustisch, wo man das Gefühl hat, man befindet sich irgendwo in Wien 1920 oder in Budapest oder so irgendwo mit so, wenn das beschrieben ist, wenn irgendein Beamter nach Dienstschluss auf sein Gulasch geht und dann an so einem Einzeltisch sitzt mit einem Stuhl, was ja auch so wieder so Einsamkeit vermittelt, weil das eben ein Tisch mit einem Sessel ist. Also das ist ja so ein bisschen traurig auch. Mhm. Und der Sessel ist auch noch dazu nicht zur Wand hin aufgestellt mit dem Rücken, sondern mit dem Rücken zum Raum. Also auch diese Ungeschütztheit. Also der Tisch vermittelt der Zauberteller. Das finde ich witzig und das finde ich wieder technisch interessant. Also jetzt, wo Sie das sagen, würde ich sehr gern wissen, wie das funktioniert. Die gesamte Installation ist traurig eigentlich. Also die hat Emotionalität. Weil eben aus diesen Dingen der Sessel verkehrt herum aufgestellt. Ein Einzeltisch, ein einzelner Sessel, also das vermittelt so was von ein bisschen ausgeliefert sein. Also das Emotionalität voll da. Das ist ja auch den eigenen Schreibtisch sollte man so aufstellen, dass man möglichst Fenster und Tür im Blickfeld hat und dass man von hinten, also dass man nicht das Gefühl hat, es kann einem von hinten was überfallen, weil das irgendwie auch so ein Energieverlust ist.
Eins, was in der Ausstellung auch gefehlt hat sozusagen, neben der Fotografie, war ja das Kaffeehaus-Thema sozusagen selbst.
Aber mir fällt auf Anhieb jetzt in der Ausstellung nur das Le Chocolatier ein, eben wo interessanterweise eine heiße Schokolade in der Silberkanne mit Rettich abgebildet ist. Ich vergesse nie dieses Bild. Ja, es gibt das ist sogar in meinem Buch drinnen, im Café Slavia in Prag. Da gibt es ein Bild mit einem Künstler, der im Kaffeehaus sitzt und arbeitet. Aber es ist ein Mensch abgebildet, es ist kein Stillleben. Furchtbar neue deutsche Rechtschreibung. Stillleben jetzt mit 3L. Das ist immer, wenn man das selber schreibt und irgendeine Schrift hat, wo das eine serifenlose Schrift, muss man immer genau aufpassen, ob da 3 Striche sind. Und das I dann auch vorher, das ist dann auch noch kompliziert.
Ja, aber so bekommt man wenigstens die Unbedarften sozusagen auch mit, dass es nicht ein Stillleben ist, sondern still.
Gibt es einen schönen jüdischen Witz mit der Frau Pollack von Barneck, die mit ihrem Mann durch eine Ausstellung geht und dann steht sie in eine moderne Ausstellung und dann steht sie vor einem Bild und sagt, möchte ich wissen, was soll das vorstellen? Sagt der Mann, Stillleben, sagt sie drauf, man wird ja fragen dürfen. Wenn Künstler Stillleben machen, wie immer, ob auf elektronischen Tellern, wo irgendwelche Gaumenzäpfchen zu sehen sind, oder Fotografie oder auch gemalt, wenn es jemand macht, ist es legitim. Wenn es nicht gemacht wird, dann ist es vielleicht jetzt nicht interessant, vielleicht ist es dann in 15 Jahren eine Renaissance. Dass die bildende Kunst natürlich jede Form aufnimmt, jede Neuerung auch sich damit auseinandersetzen muss eigentlich, finde ich ganz normal. Das ist es ja eben. Das sind ja auch Menschen, die sensitiv durch die Welt gehen und das dann aufnehmen. Und das ist, also dass Nam June Paik mit den Fernsehkasteln gearbeitet hat und so, das ist, erscheint mir als logische Selbstverständlichkeit, weil ja gerade Künstler extrem sensitiv gegenüber den Zeitläuften sind, in denen sie leben. Die nehmen sie ja auf, weil sie ja eben nicht mit den berühmten Scheuklappen herumlaufen.
Aber dennoch hat man in der Ausstellung hier keine Bilder gesehen, mit dem Motiv von, was weiß ich, McDonald's oder irgendwelchen Fastfood.
Stimmt.
Sachen.
Stimmt, gibt's die? Gibt's sicher, oder?
Ich nehme schon an.
Naja, Campbell ist da, ne? Aber die sind ja auch schon 60er Jahre. Stimmt
eigentlich.
Ist zumindest
eine Dose, ja. Aber,
ist zumindest eine Dose, genau.
Aber das wäre ja eigentlich das Zeitadäquate halt, ne? Sozusagen.
Irgendwie sein Fastfood. Aber vielleicht wäre auf dem Teller noch was gekommen und wir haben es noch nicht gesehen, weil wir dann wieder weitergezogen sind. Stimmt, aber das in irgendeiner Form. Aber vielleicht muss das auch gar nicht sein. Vielleicht wäre das zu unappetitlich.
So ein Starbucks-Gift. Plastikbecher.
Ein Plastikbecher, genau, Coffee to go. Mit Flavor. Sagt ja dann niemand mehr mit Gewürz oder so, sondern mit Flavor.
Mit Flavor. Wie kann man bildende Kunst jungen Menschen am besten vermitteln, Ihrer Meinung nach?
Schauen, also ich habe Bilder schauen als junges Mädchen gelernt über die Begeisterung von anderen. Also in dem Augenblick, wo mir jemand seine Begeisterung mit vermittelt, ohne dass er mir mit dem erhobenen Zeigefinger oberlehrerhaft was beibringen will, das kann ich dann auch annehmen, dass was Aufrichtiges ist. In dem Augenblick, wo einer dort steht und sagt, das muss man sehen und das muss man sehen, ist das ja schon wieder wahnsinnig fad. Und auch, ich glaube, dass es da, ich meine, wir sind ja alle Individuen. Und der eine fängt nun einmal mit einem Bild nichts an. Das ist ein gutes Recht. Das muss nicht jeder mit allem. Ich glaube, dass die bildende Kunst was ist, was schon manchmal Augenblicke unglaublich bereichern und verschönern kann. Aber mir wurde das wirklich von meinen Eltern über deren Begeisterung für Bilder beigebracht, ohne dass man von mir erwartet hätte, dass ich das jetzt übernehme, sondern die waren so begeistert und damit habe ich auch genauer hingeschaut und dann auch irgendwie gesehen, dass das schön ist. Das, denke ich, wäre vielleicht eine Möglichkeit, auch Kindern das beizubringen. Und wenn einer das überhaupt nicht sehen will, dann vielleicht ist er ein toller Mathematiker oder wird was anderes.
Thank you. And good night.